Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Hallo an einem spannenden Tag, an dem jetzt endlich könnten die einen sagen oder leider die anderen doch tatsächlich Regierungsverhandlungen, nicht nur Sondierungsgespräche zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS jetzt beschlossen wurden. Und dazu darf ich jetzt ein Montagsduell begrüßen, nämlich einerseits mit Robert Miesig, Journalist, Publizist, einfaches SPÖ-Mitglied und auch ein Unterstützer von SPÖ-Chef Andreas Babler. Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater, einfaches FPÖ-Mitglied und war schon mal Kommunikationschef unter einer schwarz-blauen Regierung für die Freiheitlichen.
Hallo.
Ich fange quasi mit dem, der sich der SPÖ nahe fühlt und auch SPÖ-Mitglied ist. Also jetzt ist es zumindest offiziell, dass nicht mehr nur abgetastet wird, sondern in medias res gegangen wird, also wirkliche Regierungsverhandlungen. Ist das eine weise Entscheidung der SPÖ gewesen? Da hat ja das Präsidium bereits vergangene Woche den Sanktus gegeben für Regierungsverhandlungen.
Ich glaube, es war natürlich eine weise Entscheidung, und ich habe es praktisch dem Wahlgab gesagt, dass das die Regierung ist, die Österreich jetzt anstreben sollte und dass diese Parteien das anstreben sollen. Das ist das, ob man sich jetzt freut darüber, ob man besser oder schlechter abgeschnitten hat, ob man irgendwie auch vielleicht ein bisschen Sorge hat, in eine Regierung zu gehen in so schwieriger Zeit. Budgetfragen hat man ja schon angeschnitten auch. Ist wurscht, also ich meine, ist nicht wurscht, aber die staatspolitische Verantwortung unterstreicht, dass man das tun soll. Also insofern finde ich, es ist eine weise Entscheidung. Ich glaube auch, ich meine, jetzt ist es formal so, dass die Ära der Sondierungsgespräche zu Ende ist und die Ära der formalen Koalitionsverhandlungen begonnen hat. Ich glaube, das werden aber auch schon die Gespräche vorher eine gewisse Substantialität gehabt haben. Einerseits ging es natürlich auch darum, so etwas wie Vertrauen unter den handelnden Akteuren herzustellen, aber auf der anderen Seite wird schon auch in die Details schon hineingegangen ist ein, wenn man heute die die Pressekonferenz der künftigen wahrscheinlichen Koalitionsregierungspartner gesehen hat, so reden nicht Leute, die schon nicht schon wissen, dass man auf einem Pfad ist, der am Ende wohl zur Koalitionsbildung führt.
Gut, dazu kommen wir noch. Heimo, du siehst das Ganze logischerweise weniger optimistisch und weniger erfreut. Im Moment wirkt es danach, als würden die Freiheitlichen außen vor bleiben.
Ja, das ist die Anti-Kickl-Koalition hat sich gebildet, das war auch zu erwarten. Das ist ja das, was man auch vor der Wahl schon angekündigt hat und erwartet hat. Also die Frage ist, was kommt raus? Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Man muss sagen, natürlich endlich beginnen wir mit offiziellen Regierungsverhandlungen. Jetzt haben wir jetzt 6 oder 7 Wochen seit dem Wahltermin. Wer soll das verstehen? Wir sind mitten in einer wirklichen brutalen Wirtschaftskrise. Wir sind in einer totalen Budgetkrise. Wir haben internationale Krisen. Wir haben Ölkrise, Gaskrise. Wir haben Teuerung. So, die Leute können sich zu Recht erwarten, dass jetzt einmal was passiert. Natürlich bin ich ein Anhänger einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung, der stärkste soll. Aber ich will einmal, dass wenigstens irgendwas kommt und dieser Stillstand aufhört, weil die jetzige Regierung ja überhaupt nichts mehr macht die letzten Wochen. Das Einzige, was die Frau Wessler als Regierungsmitglied dann noch bekannt worden ist, dass die Lkw-Steuer noch um 12,6%, der Lkw-Maut um 12,6% erhöht wird und die CO2-Steuer steigt um 22%. Mehr hat man von der Regierung in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr gehört, oder sonst irgendwas außer Teuerungen. Und jetzt müssen sie einmal Gas geben und zeigen, was sie können. Die Budgetlage soll katastrophal sein. Da erwarte ich mir eigentlich auch, dass, weil immer so viel von Transparenz geredet wird, dass man mal die Bevölkerung der Bevölkerung auch einen Wein anschenkt, was eigentlich wirklich die Budgetlücke ist und wie man die zu schließen gedenkt, zumindest einmal den Kassasturz. Und da muss man schauen, ob die Koalition der Verlierer etwas zusammenkriegt. Nur zu sagen, ich will den Herbert Kickl verhindern, wird zu wenig sein.
Jetzt ist diese Budgetfrage zu Herbert Kickl verhindern, ja oder nein, kommen wir später noch. Aber grundsätzlich ist diese Budgetfrage und dieses Budgetloch, das tatsächlich sehr groß ist, durchaus auch ein Problem für Teile der SPÖ. Also in diesem SPÖ-Präsidium, das ich bereits angesprochen habe, das ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit geblieben ist. Nona, das ist das Spitzengremium der SPÖ, aber trotzdem lässt sich sowas recherchieren, gab es durchaus Meldungen, die gezeigt haben, dass das alles andere als easygoing ist für die SPÖ. Da zum Beispiel Julia Heer, die als die Vize-Club-Chefin der SPÖ ist und als Vertraute von Andreas Babler gilt, eher eine emotionale Rede gehalten, dass sie nicht begeistert von so einer Koalition ist, weil das enorme Sparmaßnahmen bedeutet.
Naja gut, also ich war nicht im Präsidium dabei und ich habe keine Ahnung.
Weil du bist noch kein Regierungssprecher.
Und ich habe keine Ahnung, du weißt es vielleicht besser, weil du da irgendwie vielleicht mit Leuten telefoniert hast, die dabei waren.
Vielleicht mit Leuten
oder
telefoniert,
Sicherheit,
ich
mag ja sein,
mit Leuten geredet.
Weiß man ja jetzt auch nicht, ob jeder das genauso schildert, wie es wirklich war.
Also, es waren das wissen mehrere wir, Beteiligte,
ist ja auch,
die das
ist ja auch nicht so der
entscheidende in einer kleinen Runde.
Mein Argument dagegen wäre, die angespannte Budgetsituation geht ja nicht weg, wenn man es Sozialdemokratie sagt, man steckt den Kopf in den Sand und man will nicht dabei sein oder man schaut, dass man schnell wegkommt von der Gefahrenzone. Ja? Sondern man hat ja auch eine Aufgabe, man ist jetzt nicht nur sozusagen quasi eine Partei, die ist eine Schönwetterpartei, man hat ja die Aufgabe, dann auch Politik gerade für die Leute zu machen, die man, von denen man sagt, dass man sie vertritt. Ja? Und dann geht es ja dann vielleicht auch in solchen Verhandlungen drum, erstens mal die Konsolidierungsmaßnahmen so zu gestalten, dass es gerecht zugeht, aber auch eine vernünftige, progressive Wirtschaftspolitik zu machen, die Konsolidierungsmaßnahmen auf der anderen Seite, aber vernünftige Investitionen auf der einen Seite und Konsolidierungsverhandlungen auf der anderen Seite und gleichzeitig auch vielleicht auch einen behutsamen Abschmelzen eines Defizits. Man soll ja auch nicht ganz vergessen, das Defizit, man redet dann immer von 3,9% oder 4,2%, das bezieht sich ja in Relation zum BIP. Also ist die zweite Variable in dieser Rechnung ja auch die Entwicklung der Wirtschaft und die Entwicklung der österreichischen Wirtschaftsproduktion. Das heißt, da müsste man auch ja etwas tun. Also meine Antwort wäre ganz simpel. Besser, man ist da dabei und schaut, dass es gerecht und gut zugeht und dass eine vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht wird und kann damit auch die Interessen der eigenen Leute vertreten. Also man steht auf der Seitenautlinie und lässt die anderen tun und dann käppelt man rein.
Jetzt haben wir am Wochenende Teile dieser Koalitionsverhandler jetzt gesagt, eigentlich ist die Reaktion der FPÖ auch auf diese ganze neuerliche Gasstreitigkeit mit dem Kreml, mit Wladimir Putin, ein Beweis mehr, warum die FPÖ aus deren Sicht einfach nicht in eine Regierung gehört. Grundsätzlich, naja, du lachst, aber grundsätzlich stimmt schon, dass 2022, 2023 die FPÖ-Linie ein bisschen war, wir sollten uns gut stellen mit dem Kreml, damit wir das Gas auf jeden Fall kriegen und nicht sonderlich großartig viel tun. Es war extrem wichtig, dass man was anderes getan hat, wie immer das jetzt auch ausgeht. Im Moment gibt es sind die Gasspeicher gefüllt.
Ja, da muss man.
Aber wieso freut sich die FPÖ, wenn Österreich quasi erpresst wird vom Kreml?
Da freut sich ja keiner.
Das klingt so.
Da freut sich ja keiner. Die Grundgeschichte hat man gesagt, wir sind neutral, wir haben uns neutral zu verhalten und wir haben bestehende Verträge mit der Gazprom. Wenn wir es nicht annehmen, müssen wir trotzdem weiterzahlen. Jetzt gibt es einen Vertrag zwischen Gazprom und OMV. Die OMV streitet mit der Gazprom. Die Gazprom liefert ja noch Gas nach Österreich, nur nicht an die Österreicher. So, für die Österreicher wird es teuer. Und für die österreichischen Unternehmen, aber das Gas fließt ja weiterhin nach Österreich, durch Österreich durch, in die Speicher, wo zum Beispiel Deutschland zugreift,
weil
etc.
Weil Gazprom eine Klage verloren. Nein, aber da muss man schon.
Nein, aber da muss man jetzt.
Da geht's
ja, ich versuche es zu erklären. Also wir haben jetzt die Lösung, dass neutrale Österreich kriegt kein Gas mehr, weil die OMV streitet und dann haben wir gesagt, wir lassen uns nicht erpressen, aber zum Beispiel das NATO-Land Deutschland kriegt ungehindert das Gas von der Gazprom geliefert. Das halte ich jetzt für eher suboptimal. Der Türrat der dümmsten Regierung Regierung aller Zeiten gemacht, dass man sich schaut, dass man auf Unabhängigkeit schaut von den Russen, da bin ich voll bei dir, dass man das auch längst machen hätte sollen und dass Fehler der Vergangenheit sind, bin ich auch bei dir. Das aus dem hat man lernen müssen. Aber zum Beispiel haben die Amerikaner vor ein paar Wochen noch unter Biden Energietransfers aus Russland sanktionsfrei gestellt. Für sich selbst und für die EU-Staaten haben sie Strafen gemacht, wenn die das nicht machen. So, und das ist natürlich absurd. Ja, wirklich, das ist wirklich so. Nur weil du dich nicht auskennst.
Du kennst
die Amerikaner haben Energietransfers aus Russland außerhalb der Sanktionen gestellt vor ein paar Wochen.
Die Gaslieferung.
Gas ist ja nicht unter den Sanktionen. Aber ich sage nur grundsätzlich das russische Uran. Und wir kriegen kein Gas. Die Realität ist, es fließt Gas noch nach Österreich, nur nicht an die Österreicher und die österreichischen Unternehmen. Für die Österreicher wird es weiter teurer. Natürlich, die OMV sagt, natürlich wird es teurer. Wenn was knapper wird, wird es teurer. Auch für Sozis. Nein, das stimmt so überhaupt nicht. Alle kriegen es geliefert, wir kriegen es nicht mehr. Strom und Gas wird ja schon durch die Regierung, durch die neue Regelung der E-Control um 30% teurer mit Jahreswechsel. Jetzt kriegen wir noch die Verknappung dazu und die Österreicher zahlen die Zeche für die dümmste Regierung aller Zeiten, also, Dürratz.
So, genau.
Egal.
Also staatlich. Jetzt mal unabhängig davon, wie man die Sache einschätzt, ob man die jetzt für gut oder schlecht oder so weiter. Ja, also ich bin da auch ambivalent. Trotzdem sollen wir bei den Fakten bleiben und nicht permanent polemisieren. Und du redest von der dümmsten Regierung aller Zeiten. Dürratz, ja. Das ist nicht die dümmste Regierung aller Zeiten. Wir haben die bisherige Koalition gehabt, die ich auch an manchen Stellen sehr kritisiert habe, insbesondere dort, wo sie die Inflation durchrauschen haben lassen. Aber wir sollten bei den Fakten bleiben.
Ja, Österreich ist überall schlechter.
Zweiter Fakt ist, Energielieferungen aus Russland, insbesondere Gas, sind nicht sanktioniert in Europa. Sie sind außerhalb der Sanktionen.
Stimmt,
das Dritte ist, man hat einen langfristigen Vertrag mit der Gazprom geschlossen. Das wäre übrigens eine Frage an eure Regierung. Das war im Jahr 2017 unter der Federführung von eurem Infrastrukturminister. Warum einen Vertrag bis ins Jahr 2040 schließt, hat kein Land sonst. Ja, weil der Herr Kurz selber unterschrieben hat, aber in Wirklichkeit war der Infrastrukturminister war zu diesem Zeitpunkt der Herr Hofer von eurer Partei. So, das ist das Dritte. Und das Vierte ist, es gibt jetzt, weil die Gazprom in ihrer Liefermenge den Vertrag nicht erfüllt hat, einen Rechtsstreit zwischen der ÖMV und der Gazprom. Ja? Wenn es einen Vertrag gibt und der eine den Vertrag nicht ausreichend erfüllt, dann gibt es üblicherweise Rechtsstreitigkeiten. Das ist ganz normal und hat mit den geopolitischen Verwerfungen an sich jetzt mal noch nichts zu tun. Und weil dieser Rechtsstreit zugunsten der ÖMV ausgegangen ist, liefert die Gazprom jetzt nicht an die ÖMV. Sie liefert aber sowieso nach Österreich, dann haben wir jetzt Zwischenhändler, das kann jetzt natürlich bedeuten, unter Umständen, weil dann die österreichischen Versorger von der Börse kaufen müssen und da sind Zwischenhändler durchgeschalten. Dass es teurer wird. Ja. Beim jetzigen Stand sagen alle Experten, in einem minimalen Bereich. Der Preissprung wird sich insbesondere, da hast du recht, der Preissprung, den es in der nächsten Zeit geben wird, von ca. 10 Euro pro Monat für meist viele Leute, wird sich
20% bis 30%.
Naja, 130 Euro pro Jahr im Durchschnitt sind 11 Euro im Monat, wenn man es runterrechnet, circa.
Ich weiß nicht, was du für Gaskosten hast und Stromkosten. Mit 100 Euro im Jahr komme ich nicht aus.
Ich habe gesprochen von dem Preis, von dem das dazukommt. 130
zusätzliche.
Die Netzkosten, aber das hat überhaupt nichts mit. Das muss man auch dazu sagen.
Hat jetzt überhaupt nichts mit dem
E-Kontrolle. Zusatzbelastung durch die E-Kontrolle.
Ist ein Preissprung, was die Netzkosten betrifft, von 130 Euro im Durchschnitt im Jahr. Also werden es ca. 11 Euro pro Monat sein. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das gerechtfertigt ist und ob man das kritisieren muss und so weiter und so fort. Ist aber ein völlig anderes Thema, weil es nichts mit Russland und Österreich zu tun hat.
Ich würde gern darauf zurückkommen, weil ich das schon ein bisschen überraschend finde. Hätte da die OMV einfach nicht klagen dürfen, obwohl sie Recht bekommen hat? Sollte man sich als Republik Österreich immer unterwürfig, weiterhin unterwürfig gegenüber dem Kreml verhalten, weil Gazprom ist einfach nur quasi absolut, gelenkt, ja, vom Kreml.
Absolut, ja.
Oder was ist jetzt eigentlich konkret?
Man hätte schauen sollen, dass man ein vernünftiges Verhältnis hat, dass man das, was auch jahrzehntelang funktioniert hat, weiterführt. Naja, entschuldige, du fragst mich. Ne? Dass er jahrzehntelang das weiterführt, hat ja jahrzehntelang funktioniert, selbst unter den Kommunisten, und die waren jetzt auch kein wirkliches Friedensregime und Gerechtigkeitsregime. Und natürlich war das ja die Intention der Politik, dass, wenn Gazprom nicht liefert, man diesen langfristigen Vertrag natürlich kündigen kann, wegen Einseitigkeit, Nichtlieferung der Gazprom, dass man das natürlich auch drauf ankommen hat lassen, weil das politisch ja auch so gewünscht war, ne, von allen Seiten. Das kann man ja unterstellen. Ich war ja bei den Verhandlungen nicht dabei, wieso, der Vertrag ist ja auch nicht öffentlich. Dann hat, glaube ich, nicht einmal die Frau Gewessler diesen Vertrag jemals gesehen.
Was schlimm genug ist.
Was schlimm genug ist, das weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt ja auch kein Gazprom-Experte und kein OMV-Experte. Fakt ist einfach, dass es für die Österreicher teurer wird und bei anderen Ländern es keine Probleme gibt. So, da ist dann irgendwas falsch gelaufen. So, alle anderen sind unverändert, auch wenn es NATO-Länder sind. Das neutrale Österreich kriegt nichts mehr. Das ist nicht gut. Und da kommen eine Zusatzbelastung, wie du gesagt hast, E-Kontroll, Strom, Gas. Dann kommt jetzt die Tabaksteuererhöhung. Dann kommt die Alkoholsteuererhöhung wahrscheinlich. Gut, das sogar auch eine Mehrwertsteuererhöhung. Es wird immer teurer.
Das hat aber jetzt nicht
so
mit dem
und Thema. Gleichzeitig sind wir beim Wirtschaftswachstum, wie du richtig gesagt hast, bei was für die nächste Regierung ja wirklich wichtig ist, beim Defizit das Wirtschaftswachstum. Wenn wir eine Rezession haben und Vorletzter in der gesamten EU sind, dann wird das ja noch einmal schwieriger. Da funktioniert zurzeit überhaupt nichts mehr und wir zahlen immer mehr für immer weniger. Und deswegen sage ich, die dümmste Regierung aller Zeiten. Hoffentlich wird es besser.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter über das, was diesen Sonntag passiert. Da findet nämlich die steirische Landtagswahl statt und inwieweit diese Regierungsverhandlungen noch beeinflussen könnte, darüber reden wir gleich nach der Werbepause weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Heimo Leposchitz und Robert Miesig, also rechts gegen links oder FPÖ gegen SPÖ. Aber es sind beides nicht offizielle Vertreter ihrer Parteien, aber sie sind beide Parteimitglieder und der eine ist auch Politikberater und FPÖ-Berater und spielt, glaube ich, auch im steirischen Wahlkampf als FPÖ-Berater eine Rolle. Diese Wahl findet am Sonntag statt und da geht, also wenn man den Umfragen trauen kann, geht die FPÖ als ganz haushoher Favorit in diese Wahl mit Mario Kunosek, dem Spitzenkandidaten. Wir haben im Vorfeld der Sendung ein bisschen geredet und damit alle am gleichen Stand sind, die FPÖ hatte bei der Nationalratswahl in der Steiermark 32%. Normalerweise war es immer so, dass wenn eine Partei dann einen beliebten Spitzenkandidaten hat, und das dürfte die FPÖ mit Mario Kunosek, der in der Landeshauptmann-Direktfrage auch führt, das ist immer ein Anzeichen, liegt dann über 32% liegen. Welches Ergebnis erwartet ihr dort?
Ich glaube, es ist Platz
1. Und wer dann mit klare Nummer 1?
Ja, man muss immer vorsichtig sein, weil man hat eigentlich die letzten validen Umfragen sind so 2-3 Wochen alt, da kann sich noch einiges tun, aber die FPÖ ist klarer Favorit, das muss man sagen, auch auf Platz 1. Man muss dazu sagen, da kommt in der Steiermark noch der Sonderfaktor Graz dazu. Graz ist völlig unberechenbar bei allen Wahlen und hat eigentlich starke Kommunisten, die es bei der Nationalratswahl nicht gegeben hat. Also das muss man auch sagen, die ja teilweise in den FPÖ-Sektor reingehen, aber auch stark bei SPÖ-Grünen und überraschenderweise bei den Neos. Und die Steirer haben keine Prozenthürde, sondern du musst in einem der vier Wahlkreise ein Grundmandat schaffen. Dann ist völlig egal, wie viel Prozent du hast. Und das ist die Frage, am ehesten zu schaffen im Graz-Umgebung im Wahlkreis. Und die Frage ist, ob alle drei kleinen Parteien, also Grün, KPÖ, Neos, dort das Grundmandat schaffen. Also es ist davon auszugehen, das muss aber nicht sein. Und wenn die drei Kleinen reinkommen, wovon eigentlich auszugehen ist nicht hundertprozentig sicher, aber auszugehen ist, dann wird sich wahrscheinlich keine schwarz-rote Mehrheit mehr ausgehen. Also entweder gibt es dann eine Regierung unter Führung der Freiheitlichen, eine Zweierkoalition, oder es gibt wieder eine Koalition der Verlierer wie im Bund mit einer Dreierkoalition.
Entschuldige ganz kurz, wovon man in der Steiermark kann man aber davon ausgehen, wenn der Mario Kunasek und die FPÖ Nummer 1 werden, dass die FPÖ den Landeshauptmann stellt, weil weder ÖVP noch SPÖ in der Steiermark schließen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen aus.
Ja, aber das natürlich, du musst...
Nein, auch
musst,
aber, die Roten
aber auch Schwarz und Rot haben durchaus schon Gespräche auch in der Steiermark geführt, einen Dritten dazuzunehmen und den Mario Kunasek nicht zum Landeshauptmann zu machen. Also wenn die ÖVP den Landeshauptmann kalten kann, kaltet sie immer den Landeshauptmann. Das hat man ja im Bund ja auch gesehen. Aber bei Mario Kunasek ist es natürlich viel schwieriger, weil er natürlich viel weniger polarisiert wie ein Herbert Kickl. Die steirische FPÖ ist eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt. Kunasek war auch ein sehr guter Verteidigungsminister. Da gibt es, glaube ich, keine große Kritik, was er falsch gemacht hätte. Als Minister hat er sehr seriös gemacht. Also man wird das Wahlergebnis absehen. Also, und natürlich bei den Umfragen muss man auch noch dazu sagen, die FPÖ ist relativ ausmobilisiert, was die Meinungsforscher sagen. Und bei der ÖVP sind sehr, sehr viel Unentschlossene. Also wie der Abstand dann sein wird, kann man nicht sagen.
Robert, es gibt jetzt natürlich einige in Wien, die sagen, also im Bund, in einigen Parteien, die sagen, dieses Wahlergebnis könnte natürlich die Koalitionsverhandlungen jetzt beeinflussen. Vor allem, wenn es so ausgeht, wie die meisten Meinungsforscher, sowohl offiziell als vor allem auch inoffiziell, sagen, dass es doch ein deutlicher Sieg für die Freiheitlichen geben könnte. Was würde das deiner Meinung nach für die ÖVP bedeuten, wenn sie dort den Landeshauptmann verliert? Und was würde es für die SPÖ bedeuten, wenn sie dort auf Platz 3 liegen würde?
Ich glaube, es würde jetzt gar nicht so viel bedeuten. Und dieses, was du jetzt schilderst, gewissermaßen Schockwellen, die dann hier irgendwie das Mikado durcheinander bringen, das, glaube ich, würde es gar nicht bedeuten, einfach weil es, glaube ich, auch in gewissem Sinne eingepreist ist. Wir reden jetzt
aber
seit vier... Ja, ich glaube, aber ich glaube, die nimmt auch irgendwie ab. Weil man es irgendwo so... Wir reden jetzt seit vier Wochen davon, als wäre schon so ausgegangen, dass die FPÖ bei 32 liegt, die ÖVP
35,
so irgendwie...
35,
bei,
Vorsicht, 35. Ja. 32 hatte sie bei der Nationalratswahl.
Aber in ihrer letzten Umfrage hat sie auch ca. so 33.
Umfragen sind es um die 32.
Logik.
Wenn es dann nochmal ausschlägt, dann würde es möglicherweise sozusagen Schockwellen haben. Aber das, so ein Ergebnis mit 32, 27, 23 oder so ist, glaube ich, eingepreist. Und ich glaube, dass der Heimo das gut in dem Fall faktisch geschildert hat. Kann ich jetzt zynisch sagen. Wir nicht genau wissen, wie dann welche Regierungskonstellationen möglich sind, wenn wir ja nicht mehr wissen, wie viele Parteien im Landtag vertreten sein werden. Du hast schon recht, dass keine der anderen Parteien eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen hat, aber durchaus auch nicht gesagt hat, wir werden das unbedingt machen. Ja? Sondern ich glaube dann schon.
Du weißt schon, dass die steirische SPÖ durchaus offen ist für eine Kooperation und für einen Pakt mit der FPÖ in der Steiermark.
Davon bin ich, das glaube ich schon, dass das so ist. Ja. Ich glaube nur, dass es genauso ist, dass man durchaus in Erwägung ziehen würde, in der bisherigen Koalition, wo sie auch, wenn ich das richtig sehe, aus der Entfernung ein hohes Vertrauensverhältnis zwischen den Akteuren gegeben hat, weiter zu regieren. Das hängt halt davon ab, ob es sich ausgeht und wie das Wahlergebnis ist, aber 27 und 23 wäre auch eine Mehrheit im Landtag, es sei denn, es ist ein totales Bad. Wird man alles sehen. Ja? Ich mache mir jetzt noch keine großen Sorgen, dass das dann große, über die Steiermark hinausgehende Implikationen haben wird.
Also wenn es in der Steiermark keinen blauen Erdrutsch gibt, also wirklichen Erdrutsch.
Und was heißt Erdrutsch?
35 plus. Okay. Und ÖVP und SPÖ zusammen eine Mehrheit haben, ist davon auszugehen, dass ÖVP und SPÖ zusammenarbeiten werden, weil auch sowohl Drexler wie auch Lang sagen, weiter wie bisher. Mhm. Aber das ist wirklich so. Ich glaube, wir beschäftigen mit der Steiermark ja wirklich. Und das wird auch im Bund ist natürlich, wenn die ÖVP nur Dritte wird, wird es massive Auswirkungen haben, auch auf den Bund. Aber die Koalition der Verlierer wird sich noch weiter aneinander ketten, weil die werden sie ja nicht in Neuwahlen stürzen. Ne? Die wissen es, dass der Kickl ein massives Plus haben wird bei Neuwahlen.
Wieso Neuwahlen? Es könnte doch dann eine blaue rot-schwarze Koalition geben.
Der Nehammer ist, glaube ich, nicht so schnell weg. Ich glaube, die Zeit des Herrn Nehammer wird ablaufen nach den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen und den steirischen Gemeinderatswahlen.
Ich glaube nämlich auch, dass Neuwahlen die wahrscheinliche Variante wären, wenn diese
Ich glaube, die werden nicht scheitern, weil sie alle Angst haben, alle drei Parteien Angst haben für Neuwahlen, weil die FPÖ natürlich dann stärker werden wird, wenn die scheitern, dann gehen sie sicher nicht in Neuwahlen. Die Frage ist nur, wie die normative Kraft des Faktischen. Du hast das Burgenland, wo die ÖVP stark verlieren wird. Das ist, glaube ich, nicht so entscheidend für die Regierung. Dann ist aber für die ÖVP massiv entscheidend die Gemeinderatswahl in Niederösterreich. Das ist ihre Homebase, ihre Machtbasis. Wenn es da ein paar hundert Mandatare verlieren, das ist pro Gemeinde nur ein, zwei. Da ist bald einmal. Dann hast du die steirische Gemeinderatswahl. Dann hast du Linz und dann ist das
Nehammer ein kompletter... Aber wenn wir bis dahin keine Regierung haben...
Nein, wir werden schon eine Regierung haben, aber ich sage einmal, dann beginnt die Instabilität auch in der ÖVP, weil dann geht es schief. Na, dann wird das schief gehen und das ist diese Koalition
aber
halt schon...
Wenn ich richtig verstehe, du glaubst, diese Koalition wird, keine Ahnung, um die Jahreswende herum
fertig sein, weil sie Alternative haben, weil sie Angst haben.
Es wird eine Koalition geben und dann wird durch Gemeinderatswahlen...
Die ÖVP immer instabiler werden. Okay. Und du siehst ja auch, ich sage ja nur das Vertrauen in diese Koalition, wenn die Wiener SPÖ überlegt, im Frühjahr oder im Mai zu wählen, weil sie der Meinung sind, die Regierung wird vielleicht die ersten zwei Monate einen Aufschwung haben, die neue Regierung, und dann so ab Sommer, Herbst wird es schief gehen, immer schlechter werden. Und deswegen wollen sie jetzt vorher, ist das ja schon, wenn die eigene Wiener SPÖ kein Vertrauen hat in die Zukunft der Koalition, wie sollen dann die Österreicher das haben?
Du schon wieder unterwegs bist.
Aber zu sagen, es gibt in der Wiener SPÖ keine Überlegungen.
Beschäftigt dich mit irgendwer, was irgendwer irgendwo überlegt, mit dem du im
naja, das ist natürlich beschäftigt,
man sich damit. Schwarzen Kamel zusammensitzt, seid ihr geschenkt.
Ja, aber da kann man natürlich persönlich werden, aber die Wiener SPÖ überlegt es. Das ist einfach eine reale Überlegung in der Wiener SPÖ, auf April, Mai vorzuziehen.
Das ist eine von mehreren Überlegungen.
Ja.
Das hat aber auch mit der wirtschaftlich angespannten Situation.
Dann traut man halt der neuen Regierung nichts zu.
Man muss ja nicht denselben Fehler machen, den Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich gemacht hatte, die hatte sich geweigert vorzuziehen und man hat gesehen, das Warten hat ja dann am Ende geschadet. Also es gibt diese Überlegungen, aber die sind natürlich nicht ganz so simpel mit, wenn diese Koalition nichts anderes versucht zu sagen. Ich würde gern zum Abschluss noch zu einem anderen Thema kommen. Wir sind ja alle drei auf der Plattform X, also bekannt als Twitter, von Elon Musk übernommen. Mittlerweile seit etlichen Monaten oder über ein Jahr eigentlich ein Jubelverein für Donald Trump. Alles nicht überraschend, war eigentlich allen schon seit etlichen Monaten klar, die ein Minimum an Ahnung haben, auch wie Medien funktionieren, auch soziale Medien. Robert, es sind jetzt einige österreichische Journalisten unter dem Hashtag Exit jetzt sehr lautstark von Twitter X ausgestiegen, haben das auf anderen Plattformen verkündet. Bist du noch drauf? Hast du Verständnis für diesen Ausstieg? Wie interpretierst du das?
Ich bin Teil dieses Ausstiegs gewesen. Jetzt nicht im Sinne von federführend, aber ich wurde gefragt, bist du dabei? Und dann haben wir überlegt, weil sozusagen die Grundfrage ist ja die, dass nicht nur Elon Musk das gekauft hat und vieles verändert hat, sondern die Art und Weise, wie dort die Algorithmen programmiert sind, dass alles nur mehr unterstützt wird und Power bekommt, was Gehässigkeit, Empörung, starke Emotionen auslöst. Sowieso, ja, aber es wird ja immer ärger und man sieht es ja, es gibt ja die absurdesten Geschichten, dass Elon Musk ja jetzt sozusagen den Algorithmus so verändert hat, dass sogar er immer die meisten Traffic hat, weil er sozusagen sogar beleidigt war, dass irgendwann mit Donald Trump mehr als er hatte. Also da sieht man ja auch, welche Verrücktheit das Nicht-Level-Playing-Filters hatte mittlerweile. Also das ist, wie man mal Fußballspiel und alle anderen müssen bergauf spülen und nur eine Bubble, von denen das kehrt, die Oligarchie, die spült bergab. Ja? Das ist ja dann kein qualifiziertes Fußballspiel mehr. Deswegen haben einige gesagt, jetzt ist es, und das hätte natürlich auch ein anderer Zeitpunkt sein können, ist ja auch egal. Ja? Irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt ist der richtige Moment, auch unmittelbar nach der US-Wahl, auch aufgrund dessen, dass Elon Musk ja offensichtlich auch in andere Wahlen so eingreifen will mit seiner Medienmacht, wie er es in die US-Wahlen
gibt. Brasilien oder was?
Ja, ja, das nächste wird geben, was es in Deutschland gibt, also so weiter und so fort. Ja. Der Guardian ist ausgestiegen. Der Guardian ist ausgestiegen. Von daher, es spricht ja nichts dagegen, das muss man auch dazu sagen. Das, was man früher auf Twitter gemacht hat, auf eine andere Plattform zu schieben, es müssen nur alle dorthin gehen. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, der Sinn gewesen, es mit einem gewissen Tusch gemeinsam zu machen, weil dann hast du auch die Öffentlichkeit, wo es jeder mitkriegt, dass jetzt sehr viele da drüben sind.
Meinst du, das muss man
ja, da drüben erklären, meine ich jetzt mit Blue Sky, das ist sozusagen das neue Twitter, wenn man es so nennen mag. Ja. Genau. Es gibt natürlich auch andere Plattformen wie Threads und wie auch immer sie heißen.
Also was ich derzeit mitkriege, Robert, ist, und ich bin auf all diesen Plattformen, ist, dass die sich zersprakelt. Ein Teil ist immer aktiver auf Thread. Ihr seid eine sehr kleine
Bubble. Ja, ich bin auch auf Thread. Ja? Ich weiß, dass auf Thread nichts los ist.
Ja, und auf Blue Sky auch nicht. Jetzt grundsätzlich, ihr müsst euch ja darüber freuen, aber gleichzeitig, weil ihr habt Twitter immer als links und ich weiß nicht was und alles ganz schrecklich und Algorithmen und überhaupt und alles gegen rechts, in Wirklichkeit stellt sich jetzt heraus und das muss man ganz klar sagen, ich sage es noch einmal, mich wundert ein bisschen die Aufregung nach der US-Wahl, weil man hat alles seit etlichen Monaten mitgekriegt, wie die Algorithmen verändert wurden, deswegen bin ich schon seit Monaten schweigsam, aber ich bin aber drauf geblieben und bleibe auch drauf, weil ich glaube, der Austausch nur in der eigenen Bubble am Ende nicht so sinnvoll ist. Aber das, was ihr immer gesagt habt, hat sich jetzt falsifiziert, weil die quasi mit den Algorithmen Hardcore spielen, um zu beeinflussen, sind die Unterstützer von eher Populisten, wurscht ob jetzt Rechtspopulisten oder was auch immer, wie Elon Musk, wie TikTok, die einfach den Chinesen hören und ein Interesse an einer Destabilisierung haben, während so Plattformen wie Meta, wie Zuckerberg, der glaube ich von den Rechten lange Zeit als Best of aller Böse angesehen wurde, da nie mithalten konnte oder wollte.
Na, da bist du schlecht informiert. Na? Also bei X die einzig bewiesene Algorithmusbeeinflussung war vor der Musk Übernahme. Das ist bewiesen unter Corona. Ja. Da war ja sogar gibt's ja sogar die Gespräche in den Leaks drinnen. Ihr habt jetzt 5 Minuten geredet, jetzt darf ich mal 30. Du kannst ja nachher sagen, das stimmt überhaupt nichts falsch, kann ja jeder nachgoogeln. Immer Monologe und dann komme ich nach 30 Sekunden bei mir unterbrochen.
Ich habe auch ihn unterbrochen.
Nein, aber ich lasse immer Monologe und bei mir nach 30 Sekunden kommt man rein. Vor Musk gibt es massive Algorithmusgeschichten, gerade in der Corona-Zeit. Da sieht man auch da gibt es ja auch die Termine von der Biden-Regierung oder der deutschen Regierung, wo sie bei Twitter waren. Das ist bewiesen. Detto bei Zuckerberg und Meta. So. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich betreue zum Beispiel zwei rechtspopulistische X-Accounts, die sind zum Beispiel runtergeriegelt worden in den letzten 2 Monaten. Da hat aber Musk schon übernommen gehabt. Also das über Nacht sind beide Accounts um die Hälfte geringer geworden. Und da ist aber auf systematisch und das ist eine Runterregelung. Also da bist du auf Shadowban gestanden. Also es gibt auch Politiker in der Wiener FPÖ, die auf Shadowban waren, also nicht mehr sichtbar sind, auch heute noch. Also ganz so ist es dann in der Realität nicht.
Ja, weil sie Fake-Followers hatten.
Nein, gar nicht. Fake-Follower kannst du ja nichts machen. Also da bist du ja keine Kaufs oder sonst irgendwas für die kannst du. Also der Armin Wolf hat fast die Hälfte Fake-Follower gehabt. Nur, das ist halt diese Blase, die ich finde es halt seltsam, weil das ist links allein zu Hause. Auf Blue Sky ist keiner. Ne? Und wenn du auf Blue Sky schaust, dann sind die ganzen Wokus auf Blue Sky und die gekommen sind, haben jetzt dreimal so viel Beschwerden und versuchen sich gegenseitig zu sperren. Das ist Trotzkisten gegen Maoisten.
Wir sind nur schon am Ende. Blue Sky ist nicht Trotzkisten gegen gegen Maoisten. Es sind schon etliche Millionen drauf. Grundsätzlich
ja, eh, aber kein Vergleich zu anderen. Ne?
Natürlich nicht. Es ist gegründet von jenem Mann, der seinerzeit Twitter gegründet hatte.
Jack Dorsey.
Also es ist genau, ganz genau. Das heißt, da sind Profis aus dem Silicon Valley dahinter.
Absolut.
Das sollte man nicht unterschätzen. Danke, Heimo Leposchitz. Danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.